Divertikel, was ist das überhaupt? Wir reden hier von Ausstülpungen der Darmschleimhaut und die sind weit verbreitet mit zunehmendem Alter und viele bekommen damit keine Probleme, aber wenn doch und Schmerzen losgehen, ist absolut schnellstes Handeln angesagt.
Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung.
Nennen wir mal die Fakten im Bereich Divertikel. Bereits ein Drittel der Menschen über 50 sind nämlich davon betroffen und ab dem Alter von 70 Jahren hat es bereits jeder Zweite in Deutschland. Was du eben gesagt hast, es endet nicht immer schlimm, kann aber dazu kommen und dieses Risiko möglichst gering zu halten oder gar zu vermeiden. Darum wollen wir uns heute kümmern, denn da lässt sich mit Vorsorge ganz viel tun. Was genau und warum wir eventuell mehr Kefir und Popcorn zu uns nehmen sollten, das besprechen wir heute.
Und wir, das bin ich, Dr. Anne Fleck, genannt Doc Fleck, Fachärztin für Innere Medizin und Rheumatologie und Ärztin für Präventiv- und Ernährungsmedizin.
Und Andrea Hacke, Journalistin und Host für diesen Podcast, redaktionell unterstützt hat uns für die Folge heute Maike Schnitzler. Der Ausdruck Divertikel kommt aus dem Lateinischen und bedeutet ja Abweg, Abweichung. Das ist schon mal eine ziemlich genaue Beschreibung der Sache, denn Divertikel sind Wölbungen in der Darmschleimhaut, also die Darminnenwand stülpt sich an den betroffenen Stellen durch die Darmmuskulatur nach außen. Man kann sich das vorstellen wie kleine, so ballonförmige Ausstülpungen im Durchschnitt zwischen 2 und 13 mm groß. Vielleicht habt ihr davon schon irgendwie mal gehört, wenn ihr beim Arzt zu einer Darmspiegelung wart, dass der das danach benannt hat. Normalerweise tun die nicht weh. Wir bemerken sie gar nicht, es sei denn, sie entzünden sich. Bevor wir zu dem Fall kommen, eine Frage vorweg, Anne. Wieso entstehen diese Divertikel überhaupt und wer von uns ist da besonders gefährdet?
Also die Entstehung ist nicht hundertprozentig geklärt. Da gibt es genetische Veranlagungen. Im Alter lässt die Festigkeit des Binde- und Muskulaturgewebes allgemein nach. Dann stark übergewichtige Menschen haben mehr viszerales Fett. Das begünstigt natürlich auch so ein Entstehen. Man vermutet auch zu wenig Bewegung. Man vermutet, dass Rauchen eine Rolle spielt. Man vermutet, Menschen mit einem schwächeren Immunsystem sind prädestiniert. Möglich diskutiert ist auch die Silent, die Low-Grad Inflammation. Das ist allerdings noch nicht sicher bewiesen, aber zumindest liegt nach aktuellem Stand der Verdacht nahe. Die meisten dieser Divertikel liegen im sogenannten Sigma. Das Sigma ist der vorletzte Darmabschnitt des Dickdarms, die sogenannte Sigma-Schlinge. Das ist der S-förmige letzte Abschnitt des Dickdarms, bevor es in den Enddarm geht und dann der Stuhl rausrutscht. Und dort herrscht einfach ein sehr hoher Druck. Was man aber wirklich sagen muss, in den letzten Jahren gibt es einen leider sehr großen Trend zu einer massiven Zunahme des Phänomens. In einer US-amerikanischen Studie stiegen zum Beispiel die stationären Behandlungen der Divertikelkrankheit im Zeitfenster von 1998 bis 2005 um 26%. Das sind jetzt schon ältere zurückliegende Daten, die ausgewertet wurden. Das heißt, man muss jetzt von noch mehr ausgehen. Und Menschen mit Divertikulose, also dem Vorhandensein von Divertikeln, haben auch ein verstärktes Cross-Linking, also Quervernetzungen der Kollagenfasern in der Darmwand. Und dadurch ist nämlich die Dehnbarkeit des Darms beeinträchtigt. Das heißt, ein verändertes Stuhlvolumen wird schlechter ausgeglichen und das führt zum Anstieg des Darminnendrucks. Und das kann dazu führen, dass sich diese Dynamik immer weiter entwickelt. Und ab dem 40. Lebensjahr nehmen diese Kollagenvernetzungen zu. Und dann kommt es sehr leicht zu diesem Teufelskreis. Ein ansteigender Darminnendruck stimuliert die Kollagenbildung. Dadurch verliert die Darmwand weiterhin an Elastizität. Und es wird von Jahr zu Jahr, im Fall zu Fall, schlechter, wenn man nichts dagegen tut. Aber Fakt ist einfach, das ist so eine Faustregel, die habe ich jetzt noch quasi aus dem Facharztprüfung, die schon Jahrzehnte her ist, im Kopf. 50% der 50-Jährigen haben Divertikel, 60% der 60-Jährigen, 70% der 70-Jährigen. Es ist einfach ein Massenphänomen. Aber man sieht es jetzt schon bei jüngeren Menschen. 18-Jährige, Das liegt mit Sicherheit auch an den veränderten Essgewohnheiten in den Industrieländern mit unserer in Anführungszeichen modernen Ernährung. Und deswegen, weil das so gefährlich werden kann durch eine Entzündung, die dann auch, wenn sie nicht frühzeitig behandelt wird, auch wiederholt auftreten kann, zu Komplikationen führen kann, zum Beispiel, dass die Entzündung auf die Darmwand übergreift, vom Divertikel auch benachbarte Organe befällt oder Abszesse und Fistel bildet, also schwere Notfalloperationen nach sich zieht. All das ist so wichtig zu wissen, dass man die adäquate Vorsorge ergreift und auch gut zu wissen, aus Divertikeln kann sich kein Darmkrebs entwickeln. Dieser entsteht eher aus Darmpolypen.
Wie kann es denn dazu kommen, dass sich diese Ausstülpungen überhaupt entzünden?
Ich muss hier immer, deswegen liegt mir diese Folge auch so ein bisschen schwer auf den Schultern, an einen sehr lieben Patienten und Freund denken, Frank, der leider verstorben ist in der Corona-Zeit, der auch bei den Ernährungsdocs war mit einer Divertikelkrankheit. Ein junger, wunderbarer Mensch, der Sozialarbeiter war in einem Krankenhaus. Frank war wirklich fantastisch und er hatte immer wieder wiederholte Divertikel. Und man muss jetzt nochmal, komme ich zurück, es gibt einen Unterschied zwischen symptomatischer und unkomplizierter Divertikelkrankheit. Das sind so reizdarmähnliche Beschwerden ohne Entzündungswerte im Blut. Und dann gibt es diese akute Divertikulitis. Und damit werden jährlich immerhin etwa über 125.000 Patienten stationär behandelt. Und ein Drittel der betroffenen Patienten ist über 75 Jahre alt. Aber wie gesagt, es gibt deutlich jüngere Betroffene. Und die Mehrheit der betroffenen Patienten ist interessanterweise weiblich. Jetzt zu deiner Frage, wie entsteht das Ganze? Das heißt, der Stuhl setzt sich im Divertikel ab. Das führt zu einer vermehrten Bakterienbildung vor Ort und zu einer Entzündung. Und erhöhter Druck im Darm, wie zum Beispiel durch Verstopfung, reizt die dünnen und schlecht durchbluteten Divertikel. Und da sollte man hellhörig werden bei bestimmten Symptomen. Vor allen Dingen, wenn man deutliche Schmerzen hat, meist linksseitig. Interessanterweise in Japan überraschenderweise rechtsseitig. Man führt das auf genetische Gründe zurück. Ist sehr interessant, weil früher hat man im Medizinstudium gelernt, dass die Divertikulitis eher immer linksseitig ist, wie so eine linksseitige Blinddarmentzündung. Man kann manchmal Fieber haben, Erbrechen, Durchfall und man fühlt sich krank. Und wie kommt es zu der Entzündung? Es ist ganz klassisch oft natürlich auch eine Veranlagung, aber auch eine ballaststoffarme Ernährung kann dazu führen. Stuhlentleerungsprobleme, erhöhter Druck im Darm, Verstopfung, hartnäckiges Pressen beim Stuhlgang, das begünstigt das Ganze. Und auch Ansammlung von Stuhl und Bakterien, gerade bei wiederholten Entzündungen, die man ja auch antibiotisch behandeln muss, ist davon auszugehen, dass da auch hartnäckige Erreger eine Rolle spielen. Deswegen liegt mir auch so viel daran, in dieser Folge zu sensibilisieren. Jeder Antibiotika-Einsatz sollte immer hinterfragt sein, damit man, wenn man mal etwas braucht, keine Resistenzen hat. Mhm. Und leider muss man sagen, dass die Divertikulose, also diese bloße Anwesenheit von Divertikeln, weit verbreitet ist. Aber etwa ein Viertel der Menschen mit den Divertikeln im Laufe der Zeit eine Entzündung entwickelt. Also das Risiko ist wirklich da. Und Faktoren, die das begünstigen, sind Ballaststoffmangel, Bewegungsmangel, Übergewicht, Alter, genetische Veranlagung und zu wenig Trinken.
Wenn ich jetzt so eine Vermutung habe, an einer Divertikulitis zu leiden, also was du eben gesagt hast, ich habe vielleicht dann Erbrechen, Fieber, diese linksseitigen Schmerzen. Helfen dann noch Hausmittel oder hilft dann nur der Weg zum nächsten Doktor?
Oder wenn man Japaner ist, dann rechtzeitig. Ich war ja mal lange hausärztliche Betreuung der japanischen Botschaft. Also das muss man bedenken. Also hier ist bitte nicht lange fackeln, hier nicht Zähnchen zusammenbeißen. Hier braucht es den Weg zum nächsten Arzt. Hier muss gemacht werden, natürlich eine solide körperliche Untersuchung. Hat jemand zum Beispiel Abwehrspannung im Bauch? Das kann man ja auch mal selber testen. Ne? Also wenn man auch eine Blähung kann ja massiv wehtun und dann ist es in Anführungsstrichen nur eine Blähung. Aber wenn man Abwehrspannung hat, wenn man also mit den Händen auf den Bauch drückt und es spannt massiv dagegen, ist das ein ganz kritisches Zeichen. Das heißt, nach dem Drücken werden die Schmerzen stärker. Dann wird da eine Blutuntersuchung gemacht, um die Entzündungswerte zu checken. Und ein Ultraschall oder CT. In so einem Fall geht natürlich eine Darmspiegelung gar nicht in dieser akuten Situation. Und nochmal, es ist so wichtig, frühzeitig das zu diagnostizieren, um diese bereits genannten Komplikationen, Entzündung auf die Darmwand, dass benachbarte Organe mitbefallen werden, dass sich Eiteransammlungen, Abszesse oder Fisteln bilden oder dass es dann zum Beispiel auch zu einer Fistel, das ist ja quasi wie so ein Elbtunnel, also wie so eine Kanalbildung zwischen zwei Organen, also zum Beispiel auch auf einmal ist Darm und Harnblase verbunden und dann kommt Stuhl in die Harnblase. Deswegen ist hier so frühzeitig ärztlich behandeln lassen wichtig. Gut ist die Nachricht, die Erkrankung ist in der Regel gut behandelbar. Also konservativ in dem Fall bedeutet, konservativ in der Medizin heißt immer, man operiert nicht. Also man gibt Medikamente, in dem Fall Schmerzmittel und man gibt Antibiotika, also entweder über die Vene oder oral. Wenn stationär behandelt wird, macht man es gerne über die Vene. Und man macht einen Kostaufbau. Erst gibt es kein festes Essen, später leichte, ballaststoffarme Kost, damit der Darm sich auch erholen kann. Also das ist so wichtig, dass man wirklich auch hier ernährungsmedizinisch gut beraten ist, auch danach, um einen langsamen Kostaufbau zu begleiten. Mhm. Und was sich auch empfiehlt, körperlich schonen, erstmal auch viel zu trinken, dann nach der Antibiotikatherapie den Darm aufzubauen. Das Problem ist, wenn man jetzt starke Schmerzen hat, sollte man auf Mittel wie nicht-steroidale Antirheumatika wie Ibuprofen und Diclofenac verzichten, da sie Komplikationen begünstigen können. Also die Ibuprofen und Diclofenac, diese Medikamente sind schlecht für die Darmschleimhaut. Also wer das leider immer wieder braucht, auch hier mein Appell, alternative Strategien zur Schmerzreduktion suchen, weil der Darm bezahlt das Ticket und nicht gut. Also hier können zum Beispiel andere Schmerzmittel wie sparsam eingesetzt Paracetamol helfen. Und es gibt natürlich auch die schweren Fälle einer komplizierten Divertikulitis, von der war der leider von mir verstorbene Freund betroffen. Hier wurde auch eine Operation notwendig, um den entzündeten Darmabschnitt zu entfernen, um auch andere Komplikationen wie Darmdurchbruch zu verhindern oder eine Abszessbildung. Zum Schluss habe ich jetzt noch eine kurze Frage an euch. Wer hat sich denn zum neuen Jahr auch als guten Vorsatz gesetzt, sich gesünder zu ernähren oder vielleicht weniger Süßkram zu essen? Wenn du dich da wiedererkennst, dann habe ich jetzt ein Geschenk für dich. Ich habe nämlich ein digitales Büchlein entwickelt, quasi einen Schlankguide, der genau diese guten Vorsätze unterstützen und dabei helfen kann, langfristig erfolgreich am Ball zu bleiben. Darin sind hilfreiche Erklärungen, zum Beispiel zum eigenen Körpergewicht, zu stillen Entzündungen, zur passenden Ernährung und damit zu allem, was einen gesunden, energiegeladenen Lebensstil beeinflussen kann. Außerdem gibt's direkt passende, feinschmeckende Schlankbooster-Rezepte zum Kochen und Ausprobieren obendrauf. Also ladet euch dieses Büchlein gerne und natürlich kostenlos herunter und schaut es euch doch einfach mal an. Den Link dazu findet ihr direkt hier in der Folgenbeschreibung. Und dann ist wichtig, wenn dieses ganze Drama ausgestanden ist, dass man dann nach einer anfangs ballaststoffarmen Ernährung wieder zu einer ballaststoffreichen Ernährung überführt. Also mehr Obst, mehr Gemüse, mehr Hülsenfrüchte, mehr Vollkornprodukte. Wichtig ist, den Stuhl weich zu machen, damit es wirklich salopp gesagt gut flutscht und um Rückfällen vorzubeugen. Und interessanterweise gehört hier auch so eine Anmerkung, finde ich, dazu. In Asien sind wir interessanterweise viel weniger mit Hämorrhoiden, mit Darmkrebs und solchen Geschichten konfrontiert ärztlich. Warum? Weil die dort sehr oft mit der Hocke auf die Toilette gehen. Leider funktioniert das nicht mit einem Hocker vor die Toilette stellen ganz. Das ist leider ein Trugschluss. Also eigentlich ist diese richtig klassische Hocke das Beste, weil dadurch der Druck im Darm natürlich nicht so hoch ist, wenn man eine klassische Hocke hat. Leider gibt es das hier nicht in Toilettenform. Aber unsere Toiletten sind einfach nicht gesund. Interessant, ne?
Ja, total.
Das gibt es auch richtig Daten zu, dass in Asien man viel weniger diese Erkrankungen hat, weil man diese andere Form der Toilette hat. Interessant. In Frankreich findet man manchmal noch diese Hocktoiletten auf den Raststellen. Ganz früher wusste ich das. Ich bin ja in der Nähe zu Frankreich groß geworden. Und dann ist natürlich wichtig auch, sich in Bewegung zu halten, also Darmbewegung ist ganz, ganz wichtig, auch Darmmassage, also Darmträgheit wäre wirklich Gift für einen mit Divertikulose beschlagenen Darm.
Und wenn jetzt jemand die Diagnose erhalten hat, dass er diese Divertikel hat, was sagst du denn dann zum Verzehr von Tomaten, Weintrauben, Kiwis, Himbeeren? Die haben ja alle solche kleinen Kerne. Kann es dann schon zu Problemen führen, wenn jemand eben weiß, dass er diese Ausstülpung hat, dass da diese Kerne vielleicht hängen bleiben?
Interessanterweise hatte ich bei meiner Ausbildung, ich war auch lange in der Gastroenterologie tätig, noch gelernt, in der Facharztausbildung Menschen mit Divertikulose und einem Zustand nach Divertikulitis sollte man dringend empfehlen, keine Tomaten, keine Kiwis, keine Weintrauben. Oh, Nüsse sind ein Problem. Weil man natürlich Sorge hatte, dass sich diese kleinen Kernchen da so reinnisten. Und dann, das ist ja mal das Schöne, Wissenschaft ist Irrtum 2.0. Deswegen ist dieses Berufen auf die Wissenschaft immer, bis dann die nächste Studie rauskommt, immer auch zu hinterfragen. Man muss sich auch immer selbst hinterfragen, was ich auch ganz wichtig finde. Aber dann gab es so eine revolutionäre Studie, die ähnlich revolutionär war, wie als ich auch mitten in meiner Ausbildung in einem Herzzentrum lernen musste oder lernen durfte. Damals hat man die Thrombosen alle ins Bett gepackt. Jeder mit Thrombose lag im Bett und dann kam auf einmal morgens früh unser Chef in die Morgenbesprechung und sagt, jede Thrombose wird jetzt sofort mobilisiert. Und alle guckten erschrocken und sagten, es gibt die Arbeit von dem und dem und die haben gezeigt das. Und von da an wurden die Thrombosen mobilisiert. Und genauso ist es jetzt. Eine sehr groß angelegte Studie, also wirklich solide Daten mit knapp 50.000 Menschen, hat über einen Beobachtungszeitraum von 18 Jahren gezeigt, dass der Verzehr von Kernen, also aus Nüssen, nicht mehr zu Fällen von Divertikulose führen. Im Gegenteil, der Verzehr von Nüssen ist zum Beispiel mit einem höheren Ballaststoffanteil belegt und wer diese Dinge konsumierte, erkrankte sogar signifikant weniger an Divertikulitis. Übrigens auch Mais gehört dazu. Das heißt, bei Popcornverzehr gab es übrigens bis zu 27% weniger Fälle. Also in Zukunft immer Popcorn ins Kino. Oh Gott, ich stelle mir dann diese Popcorn-Knusperei im Kino neben mir vor. Und natürlich sollte es dann am besten ein selbstgemachtes Popcorn sein, nicht hier so, aber nicht, ja, nicht auf die ungesunde Variante. Was ich aber glaube, was der Darm nicht mag, was in dieser Studie nicht untersucht wurde, ist zum Beispiel die Haut von Paprika und Tomaten. Also dieses ganze Zeug oder dieses Weiße von Orangen und Mandarinen. Also wenn man seinem Darm Gutes tun will und ihn besonders lieb hat, dann sollte man das auch öfter mal besser abtrennen. Und viele Menschen vertragen Tomatenhaut und Paprika nicht. Gerade wenn man die erhitzt, kann man die ja auch schön abfummeln sozusagen. Was man allerdings nicht konsumieren sollte, wenn man einen Zustand nach Divertikulitis hat, ist zu viel Fleisch. Also wir brauchen wirklich Pflanzenkost. Wir wissen, dass Menschen, die sich pflanzenbetont ernähren, bis zu 31% seltener an Darmdivertikeln und natürlich deren Entzündung erkranken. Es ist auf der Hand, dass ein hoher Pflanzenkostanteil die Entzündungshemmung fördert und auch Verstopfungen vorbeugt. Im Umkehrschluss, wenn Menschen wirklich sehr, sehr viel Fleisch essen in riesigen Mengen und einfach nicht genug Grünzeug auf dem Teller haben, fördert das Verstopfungen. Dann sollte man wirklich rauchen sein lassen, drüber nachdenken zumindest, und auch Alkohol. Eine große Studie am englischen Krankenpflegepersonal hat gezeigt, dass Nikotin- und Alkoholkonsum signifikant Divertikulitis-Fälle steigern. Und leider, und das ist jetzt wirklich ein großes Leider, was ich ausspreche, sind auch Ex-Raucherinnen und Raucher und Ex-Alkoholtrinker genauso betroffen gewesen. Also diejenigen, die lebenslang wenig oder wieder geraucht und getrunken haben, stehen mit Abstand am besten da. Vermutlich denke ich mir, dass durch diese Noxen, Rauchen und Alkohol die Schleimhaut des Bindegewebe negativ beeinflusst ist und dass dieser Point of No Return, also dass es dann wirklich eine Schädigung gibt, die man nicht wieder so leicht ausgleichen kann. Und auch ein Risiko ist Übergewicht. Übergewichtige haben ein bis zu 70% höheres Risiko für Divertikulose und Divertikulitis als Menschen mit einem normalen Body-Mass-Index. Also keine Angst vor kleinen Kernen. Trotzdem gilt auch hier, kauen, 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 bis ein Brei im Mund entsteht, bis es im Mund sabbert, und auch achtsam sein mit dem Einsatz von Medikamenten, mit dem Einsatz von Schmerzmitteln, mit dem Einsatz von Aspirin, Cortison oder auch Opioiden, die können auch das Risiko erhöhen.
In Studien wurde ja auch herausgefunden, dass Patienten mit Divertikulitis auch ein verändertes Mikrobiom hatten, also eine veränderte Darmflora in Bezug auf die Bakterien, Viren, Pilze im Darm. Deshalb gibt es ja jetzt auch Ansätze, statt mit Antibiotika zumindest die unkomplizierte Divertikelkrankheit mit Probiotika oder Stuhltransplantation zu behandeln. Was hältst du denn davon?
Sehr, sehr, sehr viel. Erstens mal hat sich gezeigt, dass Antibiotika leider trotzdem Rezidive nicht immer vermeiden. Es wäre aus meiner Sicht sogar mal interessant, Studien präventiv anzulegen, also prospektiv, dass man Menschen mit Divertikulose in dem Fokus Darmgesundheit untersucht und probiotisch behandelt und dann schaut, entwickelt dieser Patientenstamm eher eine Divertikulitis als nicht. Meine Prognose ist, dass die Studie so ausgehen würde, dass die Menschen, die wirklich darmgesund leben, Darmaufbau machen, Probiotika einnehmen, besser wegkommen. Wäre mal eine interessante Studienarbeit. Und dann ist ja auch bekannt, dass Probiotika wie zum Beispiel Lactobacillus casei zur Unterstützung der Darmflora sich auch schon jetzt in Studien belegt günstig auszuwirken scheint. Auch milchsauer vergorene Lebensmittel wie Joghurt, Kefir, Buttermilch, Sauermilch und Sauerkraut haben positiven Einfluss auf die Darmflora. An der Stelle möchte ich eine sehr liebe Podcast-Hörerin Julia grüßen. Sie liebt ihren Kefir, aber er hat zu viel Histamin und deswegen muss sie ihn weglassen. Ich weiß, sie hört jede Folge. Ich grüße sie ganz herzlich, also nicht traurig sein. Und Kefir hat natürlich auch noch einen anderen positiven Effekt, zum Beispiel auf Blutfettwerte. Aber man kommt auch ohne Kefir über die Runden.
Ja. Wie sieht es denn hier bei Stress aus? Fördert das wahrscheinlich auch wieder die Entzündung, ne?
Ja, also wir wissen ja, die Darm-Hirn-Achse, das heißt, der Darm ist über Nerven mit dem Gehirn verbunden, über Signalstoffe, und dass das eine unglaublich breit befahrene Autobahn ist sozusagen. Und Forschungen aus Athen haben sich übrigens mit dem Einfluss des vegetativen Nervensystems auf das Sigma, also diesen betroffenen Darmabschnitt, befasst und haben den Schluss gezeigt, dass eine ständige Reizung durch Stress sich definitiv darauf auswirkt, weil der Darm durch den Stress verkrampft, also auch wieder die Dehnbarkeit nimmt ab. Das heißt, wer wirklich merkt, dass er in so einer Dauerstressschleife ist, der muss auf Entschleunigung achten, Entspannung und auch mehr Bewegung einplanen. Also ich wusste, dass zum Beispiel der Freund von mir, der wirklich diese hartnäckige Divertikulitis hatte, es war ein unglaublich engagierter Sozialarbeiter, der war unter Dauerstress. Also das war toll zu sehen, wie er sich für die Menschen eingesetzt hatte, aber er hatte nicht so richtig das Ventil gefunden, den Stress mal abzudrehen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Das heißt, wir müssen zu diesem anti-entzündlichen Lebensstil nicht nur die Ernährung packen und das wichtige Omega-3-Fett. Die Entspannung und der Umgang mit Stress gehören absolut dazu. Ich meine, Stress ist ja auch per se erstmal nichts Schlechtes, aber wie geht man mit was um? Im Moment haben wir so viele Einflussfaktoren. Die Welt ist ja irgendwie gefühlt verrückt geworden. Ja? Das lässt ja niemand, ja, irgendwo frei von innerem Stress. Also so empfinde ich das in der Praxis. Die Menschen haben viel Sorgen. Und deswegen liegt mir das so am Herzen, dass wir jetzt auch wissen, wie wichtig das ist für unseren Darm und für das Vorbeugen der Divertikulitis. Und das möchte ich, dass jeder, der uns zuhört, heute mitnimmt. Wie kann ich heute oder ab heute wenigstens ein paar Minuten am Tag dafür sorgen, dass mein inneres Stresslevel runtergeht? Also mal eine Atemübung einbauen. Jeder Finger steht für einen Atemzug. 10 Finger, hoffentlich haben wir alle noch unsere 10. Naja, gut, ist auch nicht selbstverständlich. Mal einen tiefen Atemzug nehmen, länger ausatmen als einatmen. Ganz, ganz, ganz wichtig. Mhm. Und nicht alles bewerten, nicht negativ in die Bewertungsschleife gehen. Wenn was dumm läuft, nicht noch innerlich, oh Gottes Willen, sondern ja, also das muss man einfach auch lernen. Wenn ich das nicht in den letzten Jahren gelernt hätte, weil es kommen ja auch immer mehr Probleme dazu im Alltag oder auch wenn du selbstständig ärztlich arbeitest, was dir an Bürokratie in diesem Land da aufgeheizt wird, das ist ja nicht mehr zumutbar. Deswegen, das ist ja das Traurige, gehen viele Junge in dem Bereich gar nicht mehr in eine eigene Praxis. Dabei könnte ich nur jeden ermutigen, das zu tun und sich nicht nur in dieser anderen Medizin dann auszutoben, weil man natürlich sehr viel auch gestalten kann. Aber es ist natürlich auch ein riesiger Stress. Ja? Wenn der Patient raus ist, geht der Bürokratiestress los. Und auch das hiesige Gesundheitssystem ist ja wirklich sehr tückenhaft. Leider ist auch wichtig. Mhm. Also muss ich mir selber auch an die Nase fassen. Was mache ich dafür? Deswegen für mich ist der Atem und dieses Achtsamsein im Moment, im Jetztsein, ein ganz wichtiger Überlebensmodus. Mhm. Und um jetzt den Bogen zu schließen, in aktuellen medizinischen Leitlinien zur Divertikulose wird nach aktuellem Stand der Expertise angenommen, dass wenn man einen gesunden, anti-entzündlichen Lebensstil befolgt, also hier gehört natürlich die Ernährung wieder auch sehr in die vorderste Reihe, etwa 50% der Divertikulitis-Fälle vermieden werden könnten. Deswegen bitte, dass alle heute mitnehmen diese Nachricht, auch an die Freunde, die Liebsten, an die, für die Kinder weitergeben, wie wichtig es ist, besser zu essen, gut zu kauen, sich zu bewegen und auch mit Stress besser umzugehen. Gesund schlafen ist natürlich auch anti-entzündlicher Lebensstil. Und natürlich ein gutes, hochwertiges Omega-3-Fett, am besten frisch gepresst vom Hersteller, Omega-Safe patentiert, weil das hat die stärkste anti-entzündliche Wirkung. Die frische Pressung ist das Geheimnis und Omega-Safe. Und dann habe ich die Erfahrung, also bei meinen Patienten in der Praxis hat keiner eine Divertikulitis mal ausgebrütet. Das ist doch was. Mhm. Das ja, kann total. Ich wirklich nur sagen. Mhm. Unter diesen Strategien ist das wirklich, ich hatte keinen, ja, der unter dieser Maßnahme was entwickelt hat. Das ist natürlich ein Unterschied, ob du jetzt mit einer Divertikulitis dich dann in der Praxis vorstellst. Aber es geht mir hier um die Vorsorge. Mhm.
Ja, das war's mit unserem Überblick über die verborgene Volkskrankheit Divertikulose und nochmal viele Tipps, um den Darm dauerhaft gesund zu halten. In der nächsten Folge werdet ihr ein großes erstes Mal erleben. Dr. Anne Fleck hat ausnahmsweise einen Gast zu uns ins Studio eingeladen, nämlich den biologischen Zahnarzt und engen Kollegen Dr. Harold Eimer. Der wird uns erzählen, wozu Entzündungen im Mund führen können. Das glaubt man nämlich gar nicht, welchen großen Einfluss der Zustand im Mund für unsere ganze Gesundheit hat. Also, das wird spannend. Und ich werde versuchen, zwischen zwei engagierten Rednern meine Fragen zu positionieren. Bei Themenwünschen, Anregungen oder Fragen schreibt uns gerne an podcast@docfleck.com. Bis dahin abonniert uns gerne auf RTL Plus oder den üblichen bekannten Plattformen. Wir freuen uns über eure Sterne oder auch eine Bewertung auf Spotify. Es geht natürlich auch bei Apple Podcast. Vielen Dank für euer Ohr. Tschüss und bis nächsten Mittwoch.
Tschüss und bitte, bitte denkt an euren Darm und vergesst nie, anti-entzündlicher Lebensstil, der bringt's. Macht was draus.
Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung.